Unter www.d76.club gibt es jetzt Produkte zu kaufen. Quartetts, andere Spiele, Skatblatt, digitalen Bagel, Hoodies, Trucker Cappies, Dämpfer und jeden Monat kommen neue Produkte hinzu. Also schaut euch um unter www.d76.club und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Ehrenmitglied werden. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Daniel Brandz aus Bayern, echter Bajuware, der gewonnen hat gegen, jetzt müsst ihr euch alle festhalten, liebe Hörer, Roger Federer, David Ferrer, Daniel Medvedev, Sascha Zverev, Nick Kyrgios, Gael Monfils, Davydenko, Batista Agut, Dimitrov, Stepanek, Bagdatis, Grosjean, die ehemalige Nummer 51 der ATP-Weltrangliste, Davis Cup-Spieler, und Wimbledon-Achtelfinalist, herzlich willkommen, Daniel Brandz.
Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute mit dir ein bisschen zu quatschen.
Wen habe ich jetzt in der Aufzählung vergessen? Ist der irgendein Name, wo du sagst, den hätte er auch noch erwähnen müssen?
Puh, das hast du jetzt relativ schnell vorgetragen. Ich glaube, du hast die wichtigsten genannt.
So, und den größten habe ich auch genannt, da sprechen wir später drüber. Da können die Leute sich mal richtig schön gedulden, wie du gegen Roger Federer in Gstaad gewonnen hast. Das ist sicherlich einer der herausragenden Erfolge. Also, du hast eine 1-1-Bilanz. In Hamburg hast du verloren, in Gstaad hast du gewonnen. Da sprechen wir später drüber. Zunächst einmal, du bist 87er-Jahrgang. Für die Leute, die es richtig zuordnen können. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Mischa Zverev dein Jahrgang? Ist das korrekt?
Ja,
okay.
Mischa ist mein Jahrgang.
Habt ihr euch in der Jugend gebettelt oder gar nicht?
Wir haben uns in der Jugend eigentlich nicht gebettelt, weil Mischa damals schon ein bisschen weiter vorne war in der internationalen Jugendrangliste. Das heißt, wir haben uns dann später erst getroffen auf der Tour.
Du warst 14 Jahre auf der Tour. Hast du denn, und dann glaube ich mit den Kniebeschwerden aufgehört, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, hast du denn, wann bist du richtig gut geworden oder wann hast du entschieden, ich werde Profi und gehe auf die Tour?
Das habe ich tatsächlich relativ früh entschieden, wie es manchmal so ist, naiv mit 12 vom Fernseher Tennis geguckt, natürlich Wimbledon, Boris Becker und Michael Stich und so weiter. Und da war klar, dass ich auf jeden Fall Tennis spielen möchte. Und da war natürlich noch nicht klar, dass ich auf jeden Fall Profi werden möchte, aber ich war auf jeden Fall ziemlich motiviert und das hat sich dann in den Jahren drauf einfach dann so ergeben.
Und wann bist du auf die Tour gegangen? In welchem Alter dann?
Es müsste 2004 gewesen sein. 2004, 2005. Da habe ich die Schule beendet, bin nach der 10. Klasse auf dem Gymnasium runtergegangen, bin dann zur Tennisbase, direkt zum Bayerischen Tennisverband nach Oberhaching und habe dann ins internationale Herrentennis so langsam reinschnuppern dürfen mit Futures. Und früher gab es ja noch die Satellites, die gibt es jetzt nicht mehr. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Mhm. Da hat es dann begonnen und zum Glück konnte ich diese Future-Ebene relativ schnell überspringen und war dann auch bei den größeren Turnieren dabei. Zumindest in der Quali am Anfang.
Mhm. Du hast dann sicherlich Trainer gehabt in der Jugend und Trainer an der Base, so heißt sie ja, glaube ich, heute, an der Trainingsakademie in Oberhaching bei München. Für die, die das nicht wissen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Stützpunkt für den DTB auch, vom Deutschen Tennisbund. Welche Trainer würdest du hier an dieser Stelle gerne erwähnen? Weil es gibt natürlich den Jugendtrainer, der gesagt hat, Daniel, so hält man den Schläger bei der Vorhand. Und dann hattest du später auf der Tour irgendwelche Coaches. Welche Trainer möchtest du erwähnen, die dich begleitet haben?
Ja, da muss man natürlich fast alle nennen, weil du mit jedem Trainer dich natürlich verbesserst und Sachen mitnimmst. Ich fange mal in meiner Jugend an. Mhm. Ganz wichtig in meinem Heimatverein, damals trainiert bei Stefan Tarjan, der auch mein Talent gesehen hat. Der hat zwar nicht vorausgesagt, dass ich Profi werden kann, aber er hat damals mit meinen Eltern gesprochen und hat gemeint, dass ich auf jeden Fall Oberliga-Niveau hätte später und dass ich meine Eltern auch im Tennis am Anfang gar nicht ausgekannt haben, war das für die natürlich schon wichtig und haben mich dann auch weiter gefördert. Bin ich zum nächsten Jugendtrainer, da habe ich dann zwischen 12, 13 Jahren bis 17 Jahren, bevor ich dann in die Tennisbase gegangen bin, bei Christian Alt in Landshut trainiert. Und das war auch eine ganz wichtige Station, weil ich da nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, bevor ich mich dann entschieden habe, die Profi-Tenniskarriere richtig zu starten und im Endeffekt alles auf eine Karte zu setzen. Mhm. In der Tennisbase habe ich angefangen in der Trainingsgruppe mit Ulf Fischer.
Sagt Namen vielleicht gehört, was?
Ja, schon mal genau, gehört. Ja. Ulf Fischer hat relativ lange mit Florian Mayer trainiert und hat auch einen großen Anteil, dass es Flo auch in die Weltspitze geschafft hat. Da war ich in der Trainingsgruppe mit Matthias Bachinger und Sebastian Rieschig. Das wurde auch vom Deutschen Tennisbund organisiert. Und so hat es angefangen. Weiterer Trainer war Markus Wittelsberger,
mit dem ich dann... Oh, den kenne ich. Habe. Der hat mal in Hamburg auch gespielt, kurze Zeit.
Ja.
Beim Club an der Alster.
Interessant.
Mhm. Das wusste ich eine Beispiel. Saison oder zwei Jahre.
Okay, sehr gut. Der Markus auch viel Erfahrung im Profibereich, hat mit Kohlschreiber trainiert. Meine beste Phase und den größten Erfolg letztendlich hatte ich mit Klaus Langenbach. Klaus Langenbach hat auch Topspieler davor trainiert mit Niklas Kiefer und Bernd Pau. Genau. Dann hatte ich einen kurzen Abstecher in Schweden. Und zwar wollte ich mir mal eine Tennisakademie auch international angucken und war bei Good to Great. Good to Great, sagt dir nichts?
Nein, nie gehört.
Good to Great sollte man kennen. Das ist eine relativ erfolgreiche Tennisakademie mit Magnus Norman.
Den kenne ich.
Michael Tillström und Niklas Kulti. Ah, okay. Die haben die Tennisakademie gegründet und leiten die relativ erfolgreich. Und das war auch ganz interessant zu sehen, wie die arbeiten. Circa ein dreiviertel Jahr. Ich hatte dort auch einen Tourcoach, mit dem ich dann auf Reisen war. Habe aber immer wieder Trainingsblöcke mit Magnus Norman und damals auch Stan Wawrinka machen können, was auch für mich sehr wichtig war, zu sehen, die Topstars trainieren, was die für ein Pensum haben, an welchen Sachen die arbeiten und wo die den Hauptfokus draufsetzen. Und genau, letzter Trainer meiner Karriere war Alex Satschko, der früher auch professionell gespielt hat, war auf der Tour unterwegs. Das sind im Endeffekt Trainer. Ich habe jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen vergessen, wie es immer so ist.
Ja, aber genau. Kommt ja auch unvorbereitet. Das, also da, genau. Zu deinem Schutz nochmal, falls jetzt irgendeiner denkt, oh Gottes Willen, er hat meinen Namen nicht genannt. Ich habe hier, ohne dich vorher zu warnen, gefragt, wer deine Trainer waren. Und ich hatte selber irre viele Trainer. Und jetzt in diesem Moment dann genau auf den Punkt alle aufzuzählen, das kann kein Mensch an der Stelle. Bist du auf jeden Fall entschuldigt, falls irgendeiner diesen Podcast hören sollte und sagt, warum hast du denn meinen Namen nicht erwähnt, lieber Daniel? Ich habe dir doch die Rückhand beigebracht. Nun, nun muss man ja sagen, du schlägst, so würde es mein kongenialer ehemaliger Co-Host sagen, aus dem dritten Stock auf. Also du bist 1,97 Meter, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Das ist ja schon mal ein Vorteil für einen Aufschlag. Wie würdest du jemanden deinen Spielstil beschreiben, der dich nicht gesehen hat? Also jetzt so ein 10-jähriger, ein 12-jähriger Junge, der diesen Podcast hört und sagt, Daniel Brandt, oh, 51 in der Welt gewesen, Roger Federer besiegt, aber er hat dich nicht spielen sehen. Und es gibt jetzt kein YouTube oder so, ja, also ist alles ein bisschen theoretisch. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben?
Ich würde ihn folgendermaßen beschreiben. Und zwar habe ich den Hauptfokus auf zwei Schläge gelegt, natürlich auf den Aufschlag, da schon einen Vorteil für den Ballwechsel zu verschaffen und danach relativ früh auch mit der Vorhand zu agieren. Das ist gerade angesprochen, durch meine Körpergröße oder meine Körperlänge habe ich immer versucht, mich nicht allzu viel bewegen zu müssen oder im Endeffekt zu versuchen, dass ich das Spiel diktiere, was meine Stärke war und nicht zu viel in lange Ballwechsel verfalle. Lange Ballwechsel heißt auch wieder, ich muss mich mehr bewegen, kostet viel Energie und da gibt es viele, viele Spieler, die das einfach besser machen. Da habe ich mich darauf konzentriert, mir mit dem Aufschlag einen großen Vorteil zu verschaffen und die Punkte oder die Ballwechsel einfach kurz zu halten.
Also harten Aufschlag und dann Vorhand Kapelle.
Genau.
So stark.
Kannst du es auch sagen.
Und ja, bist du viel ans Netz gegangen oder viel Volley gespielt? Das ist ja ein Thema, was ich unter anderem mit Claudia Kode-Kirsch in einer der letzten Episoden besprochen habe. Du bist ja auch Coach, muss man dazu sagen, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dass viele junge Spieler nicht mehr in der Lage seien, einen guten Volley zu spielen. Wie würdest du dich da selber raten? Auch das denkt dir selber eine Skala aus. John McEnroe ist die 10, der Volleygott. Bist du gerne am Netz gewesen, hast den Volley weggepresst oder hast du auch gesagt, ich bin schon froh, wenn die Vorhand einschlägt und der Ball nicht zurückkommt?
Ich sag's mal so, es war ein Prozess. Ich würde mir wahrscheinlich selber eine 6 geben. Aber
Moment, aber keine Schulnote, sondern 1 bis 10, die Skala.
Genau,
ne?
1 bis 10. Gut. Okay. Die Skala, die du gerade vorher mit Background angesprochen hast. Genau, ich bin natürlich auch auf dem Landplatz groß geworden. Da lag jetzt nicht der Hauptfokus vom Volleytraining, sondern eher an den Grundschlägen. Das habe ich aber peu à peu ganz gut geschafft zu verbessern. Natürlich, wenn du die Ballwechsel kurz halten möchtest oder wenn du aktiv spielen willst, mit Aggressivität, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du nach vorne gehst und auch den Punkt abschießen kannst. Das war mit viel Training verbunden, aber ich habe mich dann im Laufe meiner Karriere natürlich immer wohler und wohler gefühlt. Gab auch Phasen, wo das wieder ein bisschen geschwankt hat, aber es war für mich auf jeden Fall wichtig, nach vorne zu kommen. Wenn man sich überlegt, was man für einen Druck auf den Gegner schon ausüben kann, wenn man nach vorne kommt am Netz mit einem passablen Angriffsball, dann ist es auf jeden Fall sehr lohnenswert.
Im Nachhinein betrachtet, hättest du im Teenageralter mehr Volley trainieren müssen oder im Kindesalter vielleicht? Also, das soll ja jetzt keine Kritik sein an deinen Trainern, aber meine These ist, es wird zu wenig Volley trainiert und es wird zu wenig Doppel gespielt bei Kids. Und man sieht da, man merkt das dann eben später und was Hänschen nicht mehr lernt, lernt Hans fast nimmer mehr. Man sieht es ja auch beim Damentennis, meiner Meinung nach, wie unwohl sich Top-Spielerinnen am Netz fühlen. Weil sie es einfach nicht trainiert haben. So, bum bum, von der Grundlinie. Würdest du im Nachhinein mehr Volley trainiert haben wollen?
Ja, wahrscheinlich schon. Das hätte mir nicht geschadet. Ich hätte mich wahrscheinlich dadurch auch früher auf der Tour vorne am Netz wohler gefühlt und wäre vielleicht noch gefährlicher gewesen. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein nicht so einfach zu beurteilen. Ich bin mir relativ sicher, dass es mir nicht geschadet hätte und meinem Spiel auch nicht. Klar, aber jetzt auch was mir auffällt, wie du es gerade angesprochen hast, es gibt immer weniger Profis, die auch den Weg ans Netz suchen, was ich persönlich einfach schade finde, wenn das verloren geht, weil ich auch als Zuschauer diese Variante nach vorne zu gehen einfach gerne sehe. Da gucke ich gerne zu. War ja auch früher bei Misha Zverev so. Der ist ja auch relativ oft nach vorne ans Netz gestochen und war auch sehr, sehr, sehr erfolgreich damit. Dadurch, dass natürlich heutzutage nur noch ganz wenige Spieler, vor allem bei den Topstars, vorne gehen ans Netz, ist es natürlich auch, glaube ich, nicht so einfach, schmackhaft zu machen.
Ja, verstehe. Ja, verstehe.
Die haben natürlich Vorbilder, die wollen dann spielen wie ein Sascha Zverev, wie ein Kaspar Ruud, zum Beispiel, oder wie ein Holger Rune, die natürlich schon ab und zu nach vorne kommen. Sie ist auch beim Alcaraz, wo er schon ab und zu den Weg nach vorne sucht. So Spieler, wie es früher gab, die gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Hat vielleicht auch an den Belägen zu tun. An den Bällen, Schlägermaterial, das ändert sich alles laufend. Und ich hatte auch zum Schluss meiner Tenniskarriere so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei ein paar Turnieren, wo der Belag halt schon ein bisschen langsamer war, da mich schon schwer getan habe, auch vorne am Netz Druck zu machen.
Ja, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass du 87er Baujahr bist, mit 17, 18 dann eben auf die Tour gegangen bist. Und ich habe mal geguckt, von den Big Three, kennst du da die Jahrgänge, beziehungsweise plus Murray? Hast du international gespielt? Im Juniorenalter, also hast du Junioren-Grand Slam gespielt?
Nee, leider nicht.
Nee, okay.
Aber ich habe schon ein paar internationale Juniorenturniere gespielt, die schon größer waren. Also habe da auf einem Turnier auch Misha Zverev getroffen, Novak Djokovic hat dort gespielt und auch Andy Murray, Matthias Bachner war, glaube ich, auch vor Ort.
Auch ehemaliger Top 100 Spieler aus Deutschland.
Ja, ne? Genau. Da kann ich mich schon noch dran erinnern. Ich habe nicht so viele von den ganz großen Turnieren gespielt, aber da kann ich mich noch ganz gut erinnern.
Weil, worauf ich hinaus will, ist für die Hörer immer ganz unterhaltsam, das ist jetzt außerhalb des Tennisabiturs, da kommen wir noch drauf zu. Aber Roger ist Jahrgang 81, Nadal habe ich gelernt, Jahrgang 86, also ein Jahr älter als du. Und jetzt haltet euch fest, der Joker und Andy Murray sind dein Jahrgang. Ich hatte jetzt die große Hoffnung, dass du sagst, ja, ich habe French Open Junioren mit dem Joker Doppel gespielt gegen Murray und Nadal. Aber dem war offensichtlich nicht so. Aber hast du die damals irgendwie irgendwo realisiert, irgendwo wahrgenommen, auch dass dein Jahrgang ein sehr guter ist, global gesehen, international gesehen? Oder war das nicht greifbar damals?
Ich habe natürlich schon die internationale Jugendrangliste verfolgt und da waren die Namen, die du gerade genannt hast, natürlich immer ganz oben gestanden. Ich hatte leider nie die Möglichkeit, diese Spieler dann auch schon in meiner Jugend zu spielen. Hätte ich gerne gemacht, ich hätte auch gerne Grand Slams gespielt im Jugendbereich, habe es aber leider nicht geschafft, da reinzukommen.
Dafür hast du als Erwachsener, mein Lieber, Grand Slams gespielt und nicht nur einmal. Das ist ja auch ganz, ganz nett. Ja, dein bestes Resultat, vielleicht können wir daran ja mal anknüpfen, war Wimbledon 2010, wo du ins Achtelfinale gekommen bist. Ich habe mir im Rahmen meiner Vorbereitung das Draw nochmal reingezogen. Das ist ja ganz einfach. Klicke die Klick, Wikipedia und dann habe ich da 128 Namen. Und dann gucke ich natürlich nach, gegen wen hat er denn erste Runde gespielt, zweite, dritte, vierte und so weiter gefort. Du hast gegen den Finalisten verloren, Thomas Berdych. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich glaube auch, also ein Tscheche, Aufschläger, relativ stark. Was erinnerst du von diesem Wimbledon-Draw? Könntest du oder hättest du mir die einzelnen Runden, das wollen wir jetzt nicht machen, keine Sorge, runterbeten können und sagst noch, hier und da, da waren ja auch enge Tiebreaks dabei durchaus. Erinnerst du da noch en Detail alles, wenn ich richtig rechne, 14,5 Jahre her? Oder sagst du, boah, das war ja irgendein Spiel auf Rasen da, ich weiß auch nicht mehr genau.
Nee, da kann ich mich eigentlich noch sehr gut dran erinnern. Also, ich weiß auf jeden Fall, gegen wen ich gespielt habe. Ich weiß auch ungefähr, die Resultate, wie es ungefähr ausgegangen ist, ja, es war natürlich für mich ein ganz besonderes Turnier, mein größter Erfolg und auch das erste Mal Hauptfeld Wimbledon 2010.
Das war deswegen, das erste Hauptfeld Wimbledon sogar?
Ja, deswegen für mich...
Aber du musstest nicht durch die Quali, du musstest nicht durch die Quali, oder?
Nee, ich war direkt im Hauptfeld drin, das kann sein auch, dass das auch mit eins der ersten Grand Slams war, wo ich direkt im Hauptfeld dabei war, ohne durch die Quali zu müssen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, da waren nicht so viele Grand Slams davor dabei, wo ich die direkte Hauptfeld-Teilnahme hatte. Demnach habe ich das natürlich nicht vergessen. Klar, meine ganze Family war natürlich vor Ort.
Du sagst, unterstützt. Ganz kurz, du sagst natürlich, wie läuft denn sowas ab? Da gewinnt der Daniel die erste Runde, dann gewinnt er die zweite Runde und dann ruft er in Bayern an und sagt, ey, bucht euch mal ein Ticket. Oder ja, und dann hast du vier Karten oder vier Badges, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe bei Grand Slams. Wie läuft sowas ab? Buchen die dann kurzfristig München, London, Heathrow einen Flug? Wie läuft das ab?
Meine Eltern, die waren direkt dabei, die wollten sich das natürlich auch anschauen. Ganz klar, für die war das natürlich auch ein ganz besonderes Highlight. Ja, nachdem ich die erste Runde gewonnen habe, ich habe noch drei Brüder, die auch alle tennisbegeistert waren und auch noch ein bisschen sind. Und die kamen dann relativ schnell nachgeflogen, ja, zur zweiten Runde. Das war dann auch nicht so schwer zu organisieren. Und die sind dann auch alle geblieben bis zum letzten Match.
Okay, und die Tickets hast du dann irgendwie, geht das dann doch immer, dann, dass man da 5-6 Leute auf die Anlage bekommt, weil es ist ja schon nicht so einfach, glaube ich.
Ist nicht so einfach, vor allem nicht in Wimbledon, weil da kriegst du noch mal weniger Badges und Freikarten.
Bis zum Bundestrainer Kohlmann gesagt, hast Michi, ich brauche dein Kontingent.
Ja, da war der Michi noch ein bisschen weiter weg vom Bundestrainer.
Okay.
Da hat der Michi selber noch
gespielt. Der hat doppelt gespielt in dem Jahr.
Michael Kohlmann hat sicher selber noch gespielt. Ja, ich hab, glaube ich, auch ein paar Spieler gefragt, ob die noch eine Karte übrig haben. Dann haben wir vielleicht ein zusätzliches Match bekommen und das Match gegen Davidenko und Berdych war auf etwas größeren Plätzen, wo du dann auch mehr Karten bekommst.
Auf welchen Courts hast du gespielt? Weißt du es noch? Court Number 1 oder 2? Oder?
Nee, gegen Berdych habe ich auf dem berühmten Platz 18 gespielt.
Isner gegen Mahut?
Genau, das hätte ich jetzt gerade gesagt, wo das Rekordmatch stattgefunden hat. Gegen Davidenko war es, glaube ich, Platz 8. Der ist jetzt nicht bekannt, ist ein bisschen größer wie...
Ja, aber geiler Platz.
Wie die kleineren.
Ja. Die Treppen nach oben, da oben links so dann quasi.
Genau.
Ja. Mega.
Und von dem her, ja, war es eine coole Sache einfach.
Legendär. Im Viertelfinale hätte der an 1 gesetzte gewartet. Ich habe es vergessen, war es Federer oder Djokovic? Berdych hat auf jeden Fall gegen ihn gewonnen.
Ja.
Und Finale Nadal hättest du gemacht, oder?
Hätte ich auf jeden Fall genommen. Ich hätte es mir angeschaut. Nee,
Na, hättest du gewonnen auf Rasen? Ja. Der hat ja dieses Jahr gewonnen, dann, Nadal, gegen Berdych im Finale, um das Ganze nochmal für den Hörer auch abzurunden. Naja, also Nadal auf Rasen. Du hast schon mal einen Satz gegen ihn geführt auch, wenn ich richtig erinnere. Und zweiter Satz war eng, oder? Wo war das?
Ja, genau, das war in Paris.
Das ist ja Majestätsbeleidigung.
Ja, ich habe ihn ja nicht geschlagen. Ich habe ihm vielleicht nur ein bisschen mehr abverlangt, was er vielleicht erwartet hätte.
Aber das war vor 15.000 Leuten, ist das richtig?
Ja, der Platz war voll. Auf dem Center Court... Philippe Chatré müssten ungefähr 15.000 Leute gewesen sein. Ist natürlich Atmosphäre nicht zu beschreiben. Den ersten Satz habe ich gewonnen. Mir war auch bewusst, dass ich das Tennis meines Lebens spielen muss, um ihm weh zu tun. Und das hat am Anfang gut funktioniert. Ich habe viel riskiert.
Was war deine Taktik? Augen zu und drauf, oder was?
Ja, ich hab versucht, jede kleine Chance, wo ich Druck machen kann, Druck zu machen. Im Endeffekt, wenn du gegen Rafa in den Ballwechsel kommst, da wirst du den Punkt nicht gewinnen. Groß, da haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, wenn ich in die Rallye muss, gegen Rafa und er mich bewegen kann, habe ich null Chance. Die einzige Chance habe ich, wenn ich, wie gesagt, die Ballwechsel kurz halte, viel Druck mache und ihm auch da so ein bisschen den Rhythmus nehme. Wenn er keine langen Ballwechsel bekommt, kriegt er auch nicht die Rhythmus. Das heißt, das war meine Taktik. Ja. Und die habe ich eigentlich gut umsetzen können, zwei Sätze lang.
Wie ist der erste Satz ausgegangen?
6-4.
6-4. So, du sitzt auf der Bank, 6-4, 15.000 Leute. Die Stimmung war stabil in Paris. Das Publikum ist ja nicht immer mega fair. Behaupte jetzt mal, dass die durchaus Sympathien für Rafael Nadal haben in Paris und nicht für den Deutschen, der da den einen Satz abnimmt. Du sitzt 6-4 auf der Bank und sagst, okay, weiter so. Oder sagst auch, ja, was ging in deinem Kopf vor? Du hast gesagt, ja, ich bin ein guter Spieler, ich ziehe das Ding heute.
Nee, das habe ich leider nicht gedacht. Hätte ich gerne gedacht, ich habe versucht, eigentlich nichts zu denken, weil wenn du dann mal ins Nachdenken kommst, dann kann es auch ein bisschen schwierig werden. Ja? Also das ist eigentlich das, was du nicht möchtest, dass du dir eigentlich zu viele Gedanken machst und zu weit nach vorne schaust oder auch zurückschaust. Das ist das, was ich versucht habe zu vermeiden. Ich habe natürlich schon gewusst, okay, ich habe jetzt den ersten Satz gewonnen. Ich brauche aber noch zwei. Und es ist von hier immer noch verdammt weit. Also versuch weiterhin einfach Punkt für Punkt zu spielen. Versuch dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und einfach deinen Stiefel runterzuspielen. Ja. Wie gesagt, es hat zwei Sätze super funktioniert. Das Publikum war übrigens fair. Die hatten, glaube ich, auch
Respekt vorm
Spaß Underdog. Dran. Die hatten natürlich Respekt und die hatten, glaube ich, auch Spaß, weil ich natürlich aus allen Positionen geschossen habe, wenn es ging und auch viel getroffen habe.
Attraktives Match. Einer defensiver eher, also Nadal ist ja nicht wirklich defensiv, aber einer, der richtig schönen Druck macht und der andere ein bisschen kontert, dann geiles Match, ne?
Ja, genau. Deswegen waren die sehr, sehr fair. Ich hatte ja schon, das war auch 2010, schon, muss ich kurz überlegen, ja, schon ein Match auf dem Châtrier und damals gegen Tsonga. Da waren die Zuschauer natürlich, schon in einer komplett anderen Stimmung. Also schon ein Unterschied, ob du gegen Rafa spielst oder ob du gegen Franzose spielst. Ja.
Die können böse sein. Jetzt mal ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, deine Karriere ist vorbei. Ich habe das in irgendeiner anderen Folge auch mal gesagt. Ich war auch mal in Paris oder ein, zwei Mal sogar und habe mir das da angeschaut. Einmal in den 90ern und jetzt vor ein paar Jahren nochmal. Ich finde das französische Publikum unter aller Torjägerkanone. Ich finde die grausam. Also ich finde das immer okay, wenn man den Landsmann oder die Landsfrau anfeuert. Aber da nimmt das teilweise Züge an, gerade auf den Nebenplätzen, die nicht mehr feierlich sind. Aber du bist der Spieler, du standst auf dem Court, du hast gegen Tsonga gespielt und nicht ich.
Ja, da kann ich auch nichts Schlechtes sagen. Also ich weiß natürlich, das französische Tennispublikum ist eigen und sehr, ja,
versuchen enthusiastisch.
Genau, und versuchen die eigenen Leute natürlich auch zum Sieg zu tragen, wenn es mal ein bisschen hakt, und versuchen da ziemlich zu unterstützen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du ihnen keine Angriffsfläche bietest, dann ist es auch nicht so schlimm. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe das schon gewusst und habe mich jetzt auch nicht zurückhalten müssen, weil ich generell ein ruhiger Spieler bin, der seine Emotionen so ein bisschen zurückgehalten hat am Platz. Von dem her war das kein Problem. Aber ich habe auch schon Matches gesehen, wo die halt komplett durchdrehen und auch so ein bisschen die Nerven verlieren.
Ja.
Aber das war, glaube ich, auch jedes Mal, wenn der Spieler am Platz sich vielleicht nicht ganz so gut präsentiert hat oder meinen Schläger geschmissen hat.
Ja. Weiß ich. Wenn er sich angelegt hat mit irgendjemandem.
Genau, sollte trotzdem nicht so sein, aber bei den Franzosen weiß man, was auf einen zukommt.
Nun kommen wir zum Davis Cup. Da warst du ja auch mehrfach nominiert. Wie ist das, Davis Cup Spieler zu sein? Es gibt Fotos auch auf deiner Homepage danielbrands.de, in einem geschrieben. Da kann man das auch nochmal sehen. Das ist eine tolle Homepage, wenn ich das so sagen darf, wo man dein Angebot auch sehen kann. Da steht Professional Tennis Coach, logischerweise dann in München beheimatet oder in Bayern zu Hause. Wahrscheinlich ist das so ein regionaler Schwerpunkt, kann ich mir vorstellen. Also du wirst jetzt nicht nach Hamburg reisen, um hier Training zu geben. Aber wie ist das, Davis Cup Spieler zu sein? Und dann kommt da die Hymne und da ist ein Foto, da ist Struffi drauf. Der Kohlmann steht da rechts. War er in welcher Funktion? War er da schon Trainer oder wie? Oder habe ich das jetzt falsch abgespeichert? Oder war er als Doppelersatzspieler, als Bank im Doppel nominiert?
Das kann sein. Das Match gegen Polen war, da war der Michael schon Captain.
Oh, right, okay. Also schon lang dabei dann auch mittlerweile, ne?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das Jahr jetzt nicht mehr ganz im Kopf zu sitzen, vielleicht.
Ja, erzähl mal, wie ist das? Du stehst da und dann kommt die Hymne.
Ja, du kriegst natürlich Gänsehaut, wenn du da mit deinen Teamkollegen da am Platz stehst und dann wird die Nationalhymne gespielt. Das ist was ganz Besonderes. Ich hätte es gerne noch öfter gehabt und öfter erlebt. Ja, das ist glaube ich, für fast jeden Sportler ein Traum, sein Land zu vertreten.
Mehr geht nicht eigentlich, glaube ich. Halbfinale München, Halbfinale Wien, Halbfinale Quartar. Alles super Erfolge. Und jetzt sollten wir mal über das Match sprechen, über das du wahrscheinlich am meisten sprechen musstest, oder? Gegen Roger Federer in Gstaad. Kannst du da eigentlich noch drüber reden oder ist das so wie soll ich das vergleichen? Boris Becker, der vielleicht sagt, ach Wimbledon, hör mir auf mit Wimbledon 85, ich kann es nicht mehr hören. Oder ich will nicht mehr drüber reden.
Nee, da spreche ich gern drüber.
Ja, dann erzähl mal. Also Gstaad liegt in der Schweiz auf wie viel 1000 Meter Höhe?
Ich habe es nicht genau im Kopf, aber...
Weit oben.
Auf jeden Fall über 1000 und relativ hoch gelegen, genau.
Und auch dem 10-11-jährigen Hörer erklären wir jetzt mal, wenn man in den Bergen Tennis spielt, ein großer Mensch ist und gut aufschlagen kann, dann fliegen die Bälle noch mal ein bisschen schneller. Hat das eine Rolle gespielt dort, der Ort, oder war das vollkommen egal?
Das hat mir auf jeden Fall in die Karten gespielt. Alle, die sich da nicht so gut auskennen. Wenn du auf Höhe spielst oder jetzt bei dem Beispiel im Gstaad und man vergleicht das mit einem Match in Hamburg, ist es komplett anders zu spielen. Hamburg ist Meereshöhe, Gstaad liegt über 1000 Meter. Je höher du spielst, desto weniger Luftwiderstand gibt es und wenn der Tennisball weniger Widerstand hat, dann fliegt er schneller und auch weiter. Das ist eigentlich ein Vorteil für Spieler, die gut servieren und auch von der Grundlinie Druck machen, weil du mit dem Schlag einfach viel mehr Druck machen kannst, wie jetzt zum Beispiel auf Meereshöhe. Das heißt, wenn ich einen Meter länger spiele, habe ich wahrscheinlich einen Vorteil.
Dann erzähl mal, wie war das Match? Also vom Ergebnis her und vom Ablauf.
Ich habe 6-3, 6-4 oder 6-4, 6-3 gewonnen. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich gegen Roger 2 Wochen davor in Hamburg gespielt habe. Das war ganz wichtig, weil ich hatte natürlich immer noch großen Respekt, aber in Hamburg war der Fall, dass ich auf den Platz gegangen bin. Wir haben uns eingespielt und das war ich das erste Mal in meiner Tenniskarriere, dass ich es nicht so ganz glauben konnte, dass ich jetzt gerade gegen Roger Federer spiele.
Keine gute Voraussetzung wahrscheinlich.
Ich habe nicht gewonnen in Hamburg, aber ich habe auch ziemlich gut gespielt, das war in 3 Sätzen, aber das hatte ich davor noch nie und das hatte ich aber dann im Start nicht mehr. Also ich hatte natürlich immer noch Respekt, aber
positiv.
Ich hatte positiv und ich hatte ich habe so ein bisschen meine Scheu im Start abgelegt.
Verstanden.
Das heißt, ich habe einfach mehr drauf losgespielt, ich habe ein bisschen mehr riskiert und die Taktik ist gut aufgegangen. Ja. Und habe ihm im ersten Satz, glaube ich, früh gebreakt, im zweiten etwas später, da war der Roger hier vorne und ich habe im zweiten Satz einige Breakbälle abwehren müssen. Ja, wie gesagt, war natürlich auch ein Vorteil für mich, Höhe zu spielen. Da hat Roger auch so ein bisschen eine andere Taktik gehabt. Er ist relativ viel nach vorne gelaufen. Mhm. Was er in Hamburg nicht gemacht hat, kann jetzt sein, dass er das wegen der Höhe auch gemacht hat. Aber es war schon ein komplett unterschiedliches Spiel, wenn du die beiden Matches vergleichst. Ja.
Und dann hast du die Arme nach oben gerissen und gesagt, geil, ich habe gegen Federer gewonnen. Ich meine, der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine Legende. Wie fühlt sich das an? Hast du deine Eltern angerufen und gesagt, jetzt komm mal wieder nach Start geflogen?
Ja, es fühlt sich natürlich super an. Ich konnte es, glaube ich, am Anfang nicht so richtig glauben. Mir war es fast ein bisschen unangenehm, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das war in der Schweiz, Heimatland von Roger Federer. Die hatten auch beim Warm-up eine Zuschauer-Choreografie gehabt mit dem Plakat. Da hatte jeder dann so ein Schild in der Hand. Und du hast auf zwei Tribünen eine richtig groß, da gibt es noch Fotos im Internet, die Schweizer Flagge.
Und okay, das war, du hast Einreiseverbot in der Schweiz.
Ja, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, der Turnierdirektor hatte natürlich damals schon einen kleinen Hals auf mich, was ich natürlich auch verstehe. Ja. Und die hatten damals, ich glaube, extra für den Roger das Stadion vergrößert. Die hatten noch ein paar Tribünen oben angebaut. Der hatte ja Dreilos in Runde 1. Mhm. Und das war sein erstes Match gegen mich.
Okay, aber das sind jetzt, du weißt, manchmal werden ja Tribünen nach Spielern benannt. Also beim Fußball ist das öfter so oder ganze Stadien. Da oben die Zusatztribünen, sind die Daniel Brandts Reihen. Du hast dich wahrscheinlich auch da verewigt und einen Namen gemacht in der Schweiz.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe natürlich ihren Nationalhelden geschlagen, aber so ist der Sport.
Allerdings, so ist der Sport. Und was meinst du, wie oft ich in Hamburg hier gelitten habe, Boris Becker auf Sand am Roten Baum, wie viel Wetten ich verloren habe. Und nicht nur Becker, auch die anderen Deutschen. Ich bin regelmäßig verzweifelt beim Zugucken bei Balljunge und Linienrichter und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat man ja doch immer dann natürlich den Deutschen die Daumen gedrückt. Nicht immer waren die Deutschen dann so erfolgreich, wie man sich das gewünscht hat. Aber waren auch natürlich legendäre Matches dabei, unter anderem ja auch von dir dann gegen Roger da den Satz gewinnen. Da ist das Publikum wahrscheinlich auch abgegangen dann in Hamburg, oder? Da sind ja 10.000 Leute dann wahrscheinlich mit dem dicken Daumen. Da ist auch Stimmung im Kessel, oder?
Ja, es war eine coole Atmosphäre, riesen Spaß gemacht. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Für mich war das damals schon ein Riesenerfolg, den ersten Satz zu gewinnen. Und war dann auch ganz schön, weil ich hatte an dem Tag Geburtstag, habe dann nach dem Match von Roger Federer und Michael Stich eine Geburtstagstorte.
Wow.
Meine, ja, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Stark. Von dem her war es dann auch nicht ganz so schlimm, dass ich gegen Roger Federer in Hamburg verloren habe.
Und Roger hat dann bei seinem Heimturnier in Start auf das Draw geguckt und gesagt, nein, nicht wieder gegen Brandts, nein. Aber gut, so war es halt. Also er war ja vorgewarnt, nachdem du ihm da einen Satz abgenommen hast, wusste er, der kann Tennis spielen. Und ja, Hut ab, mega Erfolg. Ja, ich bin wirklich tief beeindruckt. Wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, du bist Coach, du bietest hin und wieder auch Camps an. Wer da Interesse hat, der geht dann auf die Homepage, die ich erwähnt hatte, danielbrandts.de, oder bei Instagram bist du auch zu finden, logischerweise. Da wirst du die sicherlich anteasern. Unter anderem unregelmäßig wahrscheinlich mit Benny Ibrahimzadeh. Ist das korrekt? Ihr seid dann da zu zweit. Wie darf ich mir so ein Camp vorstellen? Was passiert da?
Ja, genau. Also ich biete Camps an für Leistungsspieler und Erwachsene bei mir in München. Also wer da Lust hat, sich gerne mal auf meiner Webseite dann umschauen. Du hast ja vorher schon die Webseite genannt, danielbrandts.de. Genau, und mit Benny wollen wir einfach kein Camp anbieten, sondern es ist eher mehr ein Workshop. Jetzt im Frühjahr wahrscheinlich stattfindet, noch kein genaues Datum, aber das wird dann noch rechtzeitig bekannt gegeben und natürlich auch auf den sozialen Medien. Wir wollen einfach Jugendlichen oder auch Erwachsenen die Möglichkeit geben, intensiv Workshop von 2-3 Stunden von uns zu bekommen, die ihnen helfen, natürlich ihr Tennis relativ schnell zu verbessern. Ja.
Er war ATP bzw. WTA-Coach, ist im Moment ohne Schützling, ist das korrekt? Oder sage ich irgendwas Falsches jetzt?
Soweit ich weiß, hat er momentan auf der Tour kein Engagement, okay. Aber zu Hause in Saarbrücken, glaube ich, ist er momentan auch als Trainer und in der Tennisberatung tätig.
Aha, okay, alles klar. Prima. Bist du denn bereit für das Tennisabitur? Ich stelle ja meinen Gästen hin und wieder ein paar Fragen und ich habe wirklich tolle Fragen vorbereitet für dich. Ich helfe dir auch, keine Sorge. Wir nehmen das nicht allzu ernst. Aber ich bin auch richtig gespannt auf deine Antworten. Also du wirst immer so ein bisschen Abweichungen bekommen bei jeder Frage. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, und ich würde vorschlagen, wir steigen mal ein.
Ja, schieß los.
Also, du hast ja jetzt nicht die Kategorie gewählt, aber die Kategorie, die ich gewählt habe, ist Highest Ranking deutscher Tennisspieler. Das ist so eine Kategorie, einfach für deinen Hinterkopf auch. Und ich habe mir die Top 100 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste angeschaut und die Nationalitäten. Du siehst ja immer so die Fahnen daneben. Und das mache ich, weiß ich auch nicht, unregelmäßig, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Das ist der größte Tick, den ich habe. Und guckst du, aus welchen Ländern kommen denn so die Spielerinnen in dem Fall? Das werden 1, 2, 3 Fragen gleich ganz konkret sein, damit du dich inhaltlich auch vorbereiten kannst. Ich möchte aber mit Wimbledon 2010 beginnen, weil ich mir das Draw vorhin angeschaut habe. Lieber Daniel, wie viele Deutsche waren in Runde 3. Also du warst logischerweise einer davon. Wer war neben dir aus Deutschland auch noch im Herren-Einzel in der 3. Runde? Oder wie viele?
Das ist eine schwere Frage.
Das ist eine sehr schwere Frage, das gebe ich zu.
Da bin ich gar nicht gut in solchen Fragen, aber ich...
Ich sag, Deutschland war gut in dem Jahr.
Ja, ich kann mich noch vage dran erinnern, dass ich glaube, wo Meier noch dabei war.
Jawohl.
Und wahrscheinlich auch Philipp Kohlschreiber.
Korrekt. Und jetzt noch 2 weitere. Der Rasenspezialist Tobias Kampke.
Wow.
Ja, der hat gegen Tsonga dann vergeigt. Kohlschreiber im Übrigen gegen Roddick. Und Petsche hat 2-1 Sätze gegen Nadal geführt.
Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber Petsche natürlich auch ein grandioser Rasenspieler.
Der 2-1 Sätze gegen Nadal, vielleicht war das sogar ein Center-Court-Match, das weiß ich jetzt nicht, oder Court Number 1, könnte ich mir vorstellen, gegen den späteren Sieger Nadal lag er 2-1 Sätze vorne. Also, ja, habt ihr beide den Nadal geärgert. Also 5 Deutsche in Runde 3. Jeder, der sich mit Tennis auskennt, und das sind in der Regel viele Hörer, die wissen, so oft haben wir nicht 5 Deutsche in Runde 3 bei Grand Slam Turnieren. Ja, ich verschone mich damit, aber es haben noch viele weitere erste, zweite Runde mitgespielt. Ich glaube, Andy Beck, Kohlmann habe ich, glaube ich, gesehen im Doppeldraw. Naja, und noch 3, 4, 5 andere Deutsche. Sogar Nicolas Kiefer hat eine Wildcard bekommen in dem Jahr, hat aber erste Runde verloren. Da waren ja mehr als 10 Deutsche, ungefähr 10 Deutsche, erste Runde Hauptfeld Wimbledon.
Das weiß ich noch, da waren wir ziemlich stark vertreten, generell in den Top 100, da waren wir mindestens zu 10 bei den Herren.
Schüttler auch noch, ne?
Michael Berger auf jeden Fall noch. Also da waren wir stark vertreten.
Mein lieber Mann.
Deutschen Herren.
Okay, aber die Frage klammern wir mal aus, weil das war, ne, ist mir nur so ins Auge gestochen, deswegen habe ich die jetzt nochmal vorgeschoben vorhin. Und ja, vielleicht kommen wir da auch wieder hin im deutschen Tennis. Ich freue mich immer, wenn auch jetzt Australian Open fangen ja an. Ich gucke so ein bisschen auf die Quali-Ergebnisse bei den Damen, bei den Herren. Bei den Damen waren wir ganz gut vertreten von der Anzahl, aber da haben auch schon 2-3 verloren. Leider. Guckst du Australian Open jetzt im Fernsehen in der Nacht oder sagst du, oh Gottes Willen, Papi braucht Schlaf?
Ich werde wahrscheinlich nicht zu viel gucken in der Nacht, mir da auch der Schlaf wichtig ist und ich generell eh ein bisschen zu wenig schlafe für meinen Geschmack. In der Früh eher, wenn ich aufstehe. Wenn ich früh
okay, aufstehe. Ja. Dann lässt man laufen und guckt.
Genau.
Das sind ja in der Regel auch gute Matches dann, ne? Und gute Zusammenfassungen kommen ja auch. Ich muss auch gestehen, ich pack's nicht mehr so richtig. Also früher als Kind, als ich nicht durfte, habe ich heimlich geguckt. Und jetzt darf ich seit langer Zeit und schaff's nicht mehr. Also, oder wenn ich irgendwie bis 5 Uhr morgens Tennis gucken würde, dann wäre der nächste Tag auch echt nicht gut. Okay, also wir schweifen ab. Sorry dafür. Jetzt kommen wir nochmal zum Tennisabitur. ATP-Ranking deutscher Tennisspieler. Wir fangen ganz einfach an und arbeiten uns weiter. Best Ranking von Boris Becker.
Die 1.
Jawohl. Michael Stich.
Würde ich auch die 1 sagen.
Die 2. Sascha Zverev.
2.
Tommy Haas.
2.
Alles richtig? Rainer Schüttler, mein Jahrgang, 76.
4.
5. Nicolas Kiefer, Jahrgang 77, glaube ich.
9.
David Prinosi, jetzt wird speziell. David Prinosi, highest ranking, das ist eine Challenge. Ich gebe dir aber Abweichung plus minus 10.
20.
28, also lassen wir gelten. Philipp Kohlschreiber.
12.
16. Struffi.
17.
Also, guck mal, das ist eine Frage, die kommt natürlich von ChatGPT. An 10. Stelle Daniel Brandt, den lassen wir mal aus jetzt. An der Stelle, Nummer 51 logischerweise. Tobi Kampke, der könnte auch um und bei deinem Jahrgang sein, oder? Habe ich das falsch angesprochen?
Der Tobi ist ein Jahr älter.
Nee, 86,
Tobi,
ja, genau.
Tobi ist 86, Tobi ja, und Julian Reister.
Ja, und Reister hat auch Hauptfeld gespielt, mit als Lucky Loser in dem Jahr. Genau.
Ja. Tobi Kampke, 59.
64, traust dem viel zu. Florian Mayer.
29.
18. Und last but not least, Dustin Brown.
42.
Also, du hast bestanden. Das war minimale Abweichung. Das war großartig.
War nicht so schlecht, oder?
Das war groß. Das war big, würde ich sagen. Das war ganz weit vorne. Ja, aber du hast ja, das Ganze hier auch noch abzurunden, heute auch noch Mannschaftskameraden. Spielst bei Groß-Hesselohe, München? Ist das korrekt? Nein.
Nee.
Sondern?
Ich spiele bei Iphitos.
Iphitos?
TTC Iphitos.
Alright.
Bei den Herren 30.
Herren 30 spielt der feine Herr. Wen hat er denn damit im Team? Irgendeinen, den man kennt?
Mischa Zverev hat für uns vorletztes Jahr gespielt. Da waren
den kennen wir.
Noch in der Bundesliga, da sind wir aber leider abgestiegen. Mhm. Jetzt sind wir in der Regionalliga, eine Liga drunter, aber wir wollen natürlich wieder hoch. Mhm. Richard Malubitzki für die großen Tennisfanatiker hat es früher auch mal versucht auf der Profitour.
Viele lokale Größen dann aus München.
Viele lokale Größen.
Ja. Also Felix Hutt ist auch nochmal aufgelaufen für euch. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, Felix Hutt hat letztes Jahr die Herren 30 bei uns nochmal unterstützt, wobei er eigentlich hauptsächlich für die Herren 40 spielt. Aber auch ein super Spieler, super Kerl und schauen wir mal, vielleicht muss er dieses Jahr nochmal aushelfen.
Wunderbar. Also das heißt, du machst Punktspiele, hast auch Bock drauf und wenn ich das so richtig sehe, mehrmaliger deutscher Meister im Einzel und auch mit der Mannschaft gewesen, aber nicht mit Iphitos, oder? Jetzt machen wir nicht fertig.
Nee.
Auch mit, sondern?
Nee. Iphitos, die waren ja früher vor vielen Jahren in der Bundesliga,
ja,
aber jetzt leider nicht mehr. Deutscher Meister mit Kurhaus Aachen.
Okay.
Hatten wir, glaube ich, das ganze Davis Cup Team im Kader.
Wie viele Zuschauer waren da? Erinnerst du das? War da die Anlage voll oder ging?
Die Anlage war relativ voll. Die war bei dem Spieltag, an den kann ich mich noch gut erinnern. Da haben wir gegen Halle gespielt. Das war das letzte Spiel. Ging es natürlich um die Meisterschaft. Weiß ich, ob wir Zweiter waren oder ob wir Erster waren. Ich glaube, wir waren Tabellenführer und haben gegen den Tabellenzweiten halt. Kennst du die Tennisanlage, Chor aus Aachen?
Nee, kenne ich leider nicht.
Ist relativ klein. Also die haben nur 5 Außenplätze und ein kleines Clubhaus, schön gelegen in einem Park. Wir hatten, glaube ich, über 2000 Zuschauer.
Okay.
Also die Anlage ist quasi aus allen Nähten geplatzt.
Und der Gärtner durfte ja kommen und alles neu machen.
Wahrscheinlich, aber das war dem Verein dann danach auch egal. Ja. Wir haben, nachdem wir Halle dann geschlagen haben, beziehungsweise ich war sogar im letzten Doppel auf dem Platz mit Matthias Brachinger und da ging es um die Wurst.
4 beide? Und,
und alle 2, gucken zu? Glaube ich. Oder 2-3 oder 3-2, ich weiß es nicht.
Ach, Viereraufstellung. Genau. Sorry. Okay, gut.
Viereraufstellung, ja. Da haben wir knapp 10-7 im Match-Tiebreak gewonnen. Ah. Das war auch unglaublich, ja. Wir haben danach natürlich bei der Feier das Club aus halb abgerissen, so wie es sich gehört. Aber genau, da mit Kurs Aachen bin ich 2- oder 3-mal Deutscher Meister geworden und danach nochmal mit Mannheim.
Okay, ja, da sind auch viele gute Deutsche immer gewesen, ne?
Im genau, und Tobi Kampke war da auch im Team zu der Zeit und hat einfach Bock gemacht auch. Das ist so ein Thema für Tennisspieler, ist halt einfach besonders, weil du es ansonsten eigentlich nie hast unterm Jahr. Es sei denn, du spielst Davis Cup oder Bundesliga und das ist einfach eine coole Zeit und hat immer Spaß gemacht.
Daniel, das zieht sich ja wie ein roter Faden, wie du dir vorstellen kannst, hier durch meinen Podcast. Habe knapp 100 Folgen aufgenommen. Mein erster Profi war Jörn Rensenbrink, hier Hamburger Jung, ist ja natürlich hier aus dem Umfeld. Dann habe ich mit Tore Meinecke, Ricky Osterthun und so weiter und so fort. Tobi Kampke haben wir erwähnt. Mit vielen, vielen Patrick Kühn, mit vielen Ex-Profis habe ich gesprochen. Und alle haben Leuchten in den Augen, wenn sie über die Bundesliga-Zeit sprechen. Und auch die, die ich getroffen habe, also wenn ich mit Jens Wörmann gesprochen habe oder Alexander von Hugo, der für Hagen gespielt hat. Die Clubs haben ja auch alle ihre Besonderheiten gehabt. Das ist, merke ich eben auch, dass die Tennisspieler, wir alle wissen, ist ja eine Einzelsportart, es über alles lieben, in der Mannschaft Sport zu treiben. Und das ist ja auch das, wofür der Podcast Doublette 76 steht. Für Fair Play, das ist das eine, aber auch für Teamwettbewerb, für Doppel. Und weil ich eben ja auch merke, dass es uns allen unglaublich viel Spaß bringt. Und du könntest ja auch sagen, Herrn 30 habe ich keinen Bock drauf. Nee, du spielst Herrn 30 Regionalliga und du sagst, wir steigen wieder auf. Das werden wir beobachten auf jeden Fall, wie ihr da in Bayern dann abschneiden werdet. Ja, aber das merke ich eben auch und deswegen hoffe ich, dass viele, viele Jugendliche eben das auch zu schätzen wissen. Das eine ist ja dann natürlich Turniere zu spielen und seine LK zu verbessern, alles cool. Aber die größten Siege und die besten Feiern, wo das Clubhaus abgerissen wird, ist in der Regel dann mit dem Team. Alleine reißt man ein Clubhaus nicht ab.
Nee, das stimmt. Und das ist natürlich nicht zu schlagen. Wie gesagt, du hast einfach in der Truppe oder in der Mannschaft eine gute Zeit. Das war ja damals noch ein bisschen anders. Waren wir ja fast 6 Wochen am Stück zusammen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre zurückgehst oder 15 Jahre. Das hat sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen geändert. Aber trotzdem macht es einfach Laune. Und du spielst halt nicht nur für dich, sondern du spielst für die Mannschaft. Und das ändert einiges auch. Im Team-Spirit, gibt es teilweise schon vielleicht ein paar Phasen, wo du mal ein bisschen grübelst und bist ja halt, wenn du auf dem Turnier bist, das ist eine komplett andere Verantwortung, wie wenn du da Mannschaftsspiel spielst. Ja. Und von dem her ist es einfach eine Bereicherung, auch in der Mannschaft dann zusammen zu agieren und Wettkämpfe zu bestreiten.
Das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Daniel, ist last words. Hab ich irgendwas vergessen zu fragen? Hast du noch eine Botschaft an die Menschheit? Wer wird die Australian Open gewinnen? Du kannst...
Ich fange mal an mit Melbourne. Ich würde wahrscheinlich entweder mit Sinner oder mit Alcaraz gehen, aber da sind wahrscheinlich relativ viele auch meiner Meinung. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Ja, wer gewinnt die Australian Open bei den Damen? Vielleicht ja. Außer Sabalenka.
Ja, die Sabalenka ist, musst du natürlich immer dazu rechnen. Die ist gefährlich. Die spielt halt gefühlt auch nochmal eine Klasse schneller wie der Rest. Swiatek musst du wahrscheinlich immer mit einbeziehen. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch jemand gewinnen, der oder die nicht in den Köpfen der Menschen ist, wenn es Sieger oder um die Siegerin geht. Wer weiß. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und was auch ganz interessant zu sehen ist, wie sich Djokovic schlägt, ne? mit seinem neuen Trainer Andy Murray.
Ja.
Das ist ja auch eine ganz spannende Kombi. Da werde ich auch drauf gucken.
Ja.
Ob sich da auch vielleicht ein bisschen was geändert hat, vielleicht an der Spielweise oder in der Taktik. Möchte ich jetzt keine Botschaft raushauen.
Okay.
Aber ich kann nur die Leute ermutigen, die vielleicht den Schläger mal weggelegt haben, dass sie wieder zum Schläger greifen. Es ist ein unfassbar schöner Sport. Es ist eine gute Lebensschule und ja, ich hab das Gefühl, dass es seit ein paar Jahren auch wieder anzieht. Also es gibt relativ viel Nachfrage nach Tennis und das ist genau das, was wir brauchen. Vielleicht noch dieses Jahr, was mich auch freuen würde, wenn Sascha Zverev sich den Traum erfüllt und vielleicht den Grand Slam holt und das natürlich dem Tennis noch mehr Schub gibt, wie es jetzt schon der Fall ist. Würde mich freuen.
Das wäre genial. Absolut. Das klingt hervorragend. Ja, ich habe jetzt gleich noch einen Anruf vor mir. Ich rufe gleich, halte ich fest, Silvia Haneke an. Die war auch mal Top-10-Spielerin, 1982 Weltmeisterin im Tennis, eine Deutsche, vor Steffi Graf noch. Das war wirklich schwer, die Telefonnummer herauszufinden. Mal gucken, ob sie dann so sympathisch wie du auch zusagt und mit mir dann einen Podcast aufnehmen wird. Aber den Anruf habe ich dann gleich vor mir. Die lebt auch irgendwo in Bayern, aber ist im Internet relativ schwer zu finden. Zum Glück gibt es eine Zeitschrift des Bayerischen Tennisverbandes. Gab es irgendwie einen Artikel, auf den bin ich gestoßen. Und über die Journalistin habe ich jetzt netterweise dann eine E-Mail von ihr erhalten. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann auch mit ihr irgendwann aufnehmen werden darf. Also die Bayern verfolgen mich hier im Norden. Wunderbar. Mein lieber Daniel, dann alles Gute für dich. Ja, für das Jahr 2025 logischerweise, für all das, was du vorhast. Ja, ich sag's jetzt ein letztes Mal, geht auf die Homepage danielbrands.de. Geile Fotos, geile Impressionen, geil aufgemacht. Also wirklich höchst professionell. Und dann, ja, bin ich mir sicher, dass wir uns irgendwie irgendwo über den Weg persönlich auch laufen werden. Entweder komme ich mal nach München wieder zu Patrick Kühn, zu dem Turnier, was ja auch dann wieder stattfinden wird demnächst. Oder gib bitte Bescheid, wenn du dich im Mai hier nach Hamburg verlaufen solltest. Das Hamburger Rotenbaumturnier wurde ja wieder vorverlegt in den Mai.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin tatsächlich im April in Hamburg und zwar haben wir da eine Standorteröffnung. Tennis to Business kommt nach Hamburg. Da bin ich auf jeden Fall da. Ich gebe da nochmal Bescheid.
Wunderbar.
Und bedanke mich für das tolle Gespräch. Vielen Dank für deine Einladung zu deinem tollen Podcast. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall verfolgen und wünsche dir auf jeden Fall für 2025 viele gute Gespräche und natürlich alles Gute. Und
vielen Dank.
Wie gesagt, freue mich, wenn wir uns persönlich treffen.
Perfekt. Alles Gute. Danke, Daniel. Tschüss.
Danke dir.
You cannot be serious.
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit. Ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.